Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Jesus, du gibst Rückenwind, du bist Feuer, du bist Freude, du bist Liebe und du bist hier. Amen. So, jetzt können wir uns hinsetzen. Das ist gut, wir dürfen mal feiern. Ja, wir sagen es oft, wir feiern einen Gottesdienst. Und dann kommen wir ganz traurig zusammen, sind leise und andächtig. Wenn die Bibel spricht von Feiern, dann waren das Partys, da ging es richtig zur Sache. Ja? Da wurde gefeiert, da wurde gejubelt, da wurde geklatscht. Warum? Nicht, weil da irgendwas Religiöses abgegangen ist, weil da irgendwie komische Dinge gelaufen sind, die einen traurig gemacht haben, die langweilig waren. Nein, sondern da ist etwas Lebendiges gewesen. Jesus selbst ist nicht tot oder irgendwie im Tod geblieben. Er ist auferstanden, er lebt und er ist durch seinen Heiligen Geist ist er hier. Durch seinen Geist ist er hier. Und diesen Heiligen Geist dürfen wir kennenlernen und eine Beziehung mit ihm anfangen. Er möchte dich erfüllen mit dieser Kraft, er möchte dich durchdringen mit dieser Kraft. Und es hat nur was mit uns zu tun, wie wir uns ausrichten. Ich vergleiche das manchmal mit so einem Schürofen. Kennt ihr so einen richtig alten Schürofen? Und so ein Schürofen hat normalerweise drei Klappen. Eine, wo natürlich das Holz reinkommt und die muss man dann zumachen. Ja. Und dann gibt es eine andere Klappe und die ist oben, so in dem Kaminteil mit drin, in dem Schlot. Und wenn die Klappe zu ist, was passiert dann, wenn man da anzündet? Das Feuer geht aus. Und wenn man die Klappe unten aufmacht und oben ist zu, was kommt unten raus? Qualm. Ja. Dann qualmt's. Und genauso braucht es diese Klappe oben, die müssen wir aufmachen. Du bist wie so ein Schürofen. Und wenn du willst, dass das Feuer Gottes in dir brennt, dann musst du diese Klappe oben aufmachen. Das ist die Beziehung zu Gott. Mach diese Klappe auf, connecte dich mit dem Himmel, mach es auf. Ja. Wie geht es? Indem wir einfach glauben und sagen, ich mach mein Herz auf. Ja, du bist hier, ich mach das auf. Ja. Weil wenn es zu ist, wenn da keine Beziehung zu Gott ist und wir dann anfangen oder versuchen sogar in unserer eigenen Kraft Dinge zu tun, dann kommt nur Qualm raus. Dann stinkt es, dann nebelt es alles zu. Das ist nicht gut. Ja. Was ist, wenn man oben aufmacht und unten zulässt, die Klappe? Die Feuer geht aus oder es fängt nur noch an, so leicht zu glimmen. Ne? Es brennt nicht so, wie es brennen soll. Auch die Klappe unten müssen wir aufmachen. Das ist unser Mund hier, das ist deine Klappe unten. Mach deinen Mund auf, ja? Nicht halt die Klappe, sondern auf damit. Ne? Nach oben auf und hier auf und lass den Lob Gottes raus, lass den Jubel raus. Und was passiert dann? Dann fängt das Feuer in dir an zu brennen. Und das ist das ganze Geheimnis. Und das ist das, was uns die Bibel auch berichtet. Wenn ihr zusammenkommt, dann preist mit Jubel, Schall den Herrn. Ja? Warum? Weil wir unsere Klappe aufmachen müssen. Natürlich auch die Klappe oben, sonst geht es nicht. Klappe oben auf, Klappe unten auf. Wow, ja, das Feuer kommt. So, und jetzt sind wir schon fast im Thema, noch nicht ganz. Denn unsere Themenreihe heißt, die wir jetzt durchstarten, die heißt, ja, wie heißt sie denn? Ja, preach the gospel and go. Go. Ich weiß nicht, wenn du jetzt hörst, Predigtreihe, go. Ja, ich bin doch erst gekommen, soll ich jetzt schon wieder gehen? Ne? Nein, du wirst nicht hier rausgeschickt oder weggeschickt, du sollst nicht gehen. So, aber es gibt einen Bibelvers, oder so, eigentlich sind es sogar zwei, die man in der Bibel bezeichnet als den Missionsbefehl. Da wo es heißt, geht raus. Ja? Ihr Christen, die ihr Jesus kennt, go, geht. Und den Vers schauen wir uns ein, davon schauen wir uns an, in Markus 16, Vers 15, da steht es, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Wir Christen, wir nennen es den Missionsbefehl, das ist der Hauptauftrag, ja, als Christ, dass wir auch unsere Klappe nicht nur zu Gott aufmachen, sondern auch zueinander aufmachen und von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat, was wir mit ihm erlebt haben, dass wir das weitersagen und davon erzählen, von den großen Taten Gottes, von seiner rettenden Botschaft. Aber manchmal, wenn man diesen Vers hört oder auch schon ein bisschen länger dabei ist, dann kann das auch so ein Appell sein, der irgendwie unangenehm ist. Verlangt Gott da jetzt wirklich etwas von mir? Soll ich da jetzt rausgehen, anderen was weitersagen? Ja, verlangt er da irgendwas von mir? zu tun, fordert er irgendwas. Und es gibt Christen und andere komische Gruppen, die das aus Pflichtbewusstsein dann auch tatsächlich tun. Aus diesem Pflichtbewusstsein, das ist eine Forderung, fast wie ein Gesetz von Gott. Und das ist so hart und jetzt muss ich es einfach tun. Und die führen dann vielleicht sogar eine Strichliste. Habe ich heute schon weitererzählt von Jesus? Habe ich jetzt von Gott weitererzählt? So eine Strichliste machen die. Ja? So, das ist damit überhaupt nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass Gott dir irgendwas aufbrummt und sagt, jetzt aber, jetzt raus aus dem Sessel und go, ja. Sondern Gott möchte etwas anderes. Es ist kein religiöser Fanatismus, eine Art Rechthaberei. Guck, hier ist meine Bibel und jetzt müsst ihr alle glauben. Ja? Das ist auch nicht damit gemeint. Gott möchte nicht, dass wir als religiöse Besserwisser durch die Landschaft gehen und den Menschen irgendwie versuchen, unsere Meinung oder unsere Erkenntnis aufzudrücken. Ja? Das erlebt man manchmal, man kommt irgendwo hin und dann versucht einer, dir irgendwas aufzuschwatzen, aufzuquetschen. Einmal bin ich durch Frankfurt gegangen und da ist mir ein Mann begegnet, der war ziemlich groß, so ein richtiger Tower. Und der guckte ganz scheel und traurig, wie auf einer anderen Welt und hatte eine Miene ganz mit dem Mund nach unten und drückte mir einen Zettel in die Hand und sagte, Scientology, der Weg zur Freiheit. Und da habe ich mir gedacht, ja, so siehst du aus, ja. So siehst du aus. Nein, wir sind nicht gerufen, irgendwas Komisches weiterzugeben, was wir nicht erlebt haben. Wir sind gerufen, was weiterzusagen, was in uns lebt. Was in uns lebt und lebendig ist. Und es geht nicht darum, unser Verständnis, unser Glauben anderen Menschen um die Ohren zu klatschen. Bekehr dich oder stirb, das haben schon einige probiert in der Geschichte. Das ist nicht die Haltung. Entspann dich. Gott fordert nichts von dir. Doch er wünscht sich was, ne? Dass du mit in das hineinkommst, worin er selbst schon längst in Bewegung ist und unterwegs ist. Gott wünscht sich, dass du als Christ, wenn du Jesus kennst, mit hinein in das hineinkommst, wo er unterwegs ist. Manchmal denkt man, oh ja, also müssen wir jetzt Evangelisation machen, hinausgehen auf die Straße und von Jesus, heißt er, geht hinaus. Also nicht hier zusammensitzen, so als Haufen, als Christen, geht doch raus. Aber das ist hier nicht gemeint. Ja. Es geht hier nicht darum, jetzt müssen wir noch eine Aktivität noch machen, jetzt müssen wir noch Evangelisationen machen, jetzt müssen wir das noch machen, jetzt müssen wir das noch machen. Nein, das ist ein genereller Auftrag. Geht hinaus in die ganze Welt. Bleibt nicht einfach nur, das Evangelium soll nicht nur in Jerusalem bleiben damals, sondern es soll sich ausbreiten über die ganze Welt. Und so auch an uns, als Kirche, an uns ist dieses ein Auftrag, wo Gott gesagt hat zu uns, geht hinaus in die ganze Welt. Und wo ist unsere Welt? Da, wo er uns hingestellt hat. Und das ist hier in Miltenberg, in unserem Landkreis, in unserer Umgebung hier in Deutschland. Da hat Gott uns hingestellt. Das ist unsere Welt, das ist unser Gebiet, in das er uns hineingeschickt hat. Und ich glaube auch, dass hier Leute sind, die eine Berufung haben für weiter. Vielleicht bist du nur eine kurze Zeit hier in unserer Mitte. Ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre und dann passiert etwas wie so ein Katapult, dass Gott dich ausschickt und rausschickt, boah, ganz woanders hin. Nach Bürgstadt. Nach Frankfurt. Nach Stuttgart. Nach Hamburg. Nach Oslo. Nach Rom. Nach Paris. Nach Timbuktu. Oder wo auch immer auf dieser Welt. Gott hat etwas in sich, was er möchte, dass wir Menschen überall da mit hinnehmen, wo wir sowieso unterwegs sind. Und dieses Feuer in uns, es soll brennen und es soll andere anstecken. Darum geht es. Und ich finde es gut, so Missionstrips zu machen. Gerade als junge Menschen, wenn du jung bist hier, also ich sag mal so alles unter 60, ja? Wenn du jung bist, mach einen Missionseinsatz. Ja? Wenn es irgendwie möglich ist, mach sowas. Ich selbst, ich war von diesem Geht hin sehr angesprochen als junger Mensch, als Teenie. Und ich wollte schon immer auch so in die Mission. Und das erste Mal, als ich einen Einsatz gemacht habe, das war in China. Da bin ich nach China und habe dort viel, viel erlebt mit Jesus. Ich bin später dann in der Mongolei unterwegs gewesen, auch als recht junger, so um die 20 Jahre alt war ich da. Da habe ich so viel erlebt und das konnte ich mitnehmen. Das waren Erfahrungen und Erlebnisse, die klaut dir keiner. Und wenn du die Möglichkeit hast, einen Einsatz zu machen in ein anderes Land, hey, dann opfer doch deinen Urlaub dafür, weil das ist der bessere Urlaub. Ne? Wenn du sowieso schon irgendwo unterwegs bist im Namen des Herrn, ja, dann kannst du natürlich auch Urlaub genießen. Ne? Das ist voll okay. Ja, es ist hier nichts gegen Urlaub. Urlaub darfst du genießen. Aber ich glaube, dass Gott junge Leute ruft, richtig auch mal rauszugehen, woanders hin, in andere Länder zu gehen. Deswegen hat er den Ländern auf der Welt so tolle Namen gegeben, dass die Jugendlichen kommen. Ne? Yo, yo, Daniel, ey. Oder Ägypten, ey. Ja? Also junge Leute, die Länder, die rufen euch. Die haben sogar so Namen, dass du sagst, hey, komm auf, ich mach da mal einen Einsatz. Ja? Es geht aber nicht um einen blinden oder falschen Aktionismus. Wir sind hier, zack, jetzt müssen wir irgendwas machen. Sondern es bezieht sich auf eine Bewegung, die Gott selbst initiiert hat. Es bezieht sich auf eine Bewegung, die in dir lebt. Und wenn es nicht in dir lebt, ja, dann kannst du auch nicht hinausgehen. Dann ist es nur eine Qual. Dann ist es schwierig, von Jesus weiter zu erzählen, wenn das nicht in dir lebt. Und die ganze Sache mit Jesus ist ein Familienbetrieb. Ja? Kommst du zu ihm dazu, gehörst du mit zum Betrieb und der Betrieb, der ist am Laufen und der heißt, geht hinaus in alle Welt, hingehend. Ja? Jesus geht hin, er ist unterwegs und er nimmt uns mit. Und deswegen heißt es, wir werden Nachfolger von Jesus. Wo folgen wir denn nach? Ja, weil er ist am Gehen, er bleibt nicht stehen in unserem Leben. Er ist unterwegs und er nimmt uns mit rein. Er will uns erbauen, ermutigen. Wir sollen uns einander erbauen und ermutigen, zusammen mit Jesus auf dem Weg zu sein, zu gehen. Go, go. Denn Gott geht. Er geht. Er macht es richtig vor. Ja? Er ist der suchende Gott. Das allererste, was passiert ist, als Adam und Eva gesündigt hatten. Was haben die gemacht? Die haben sich versteckt hinterm Busch, ne? Haben sich versteckt, so dass man das, oh, hoffentlich kommt Gott nicht und findet uns hier hinter dem Gebüsch. Aber was macht Gott? Oh, die Menschen, die können mir jetzt gestohlen bleiben. Ja, na, was haben denn die wieder schon? Oh, nee. Gott sucht Adam und er sucht Eva. Und er geht durch den Garten und ruft sie, Adam! Wo bist du denn? Wo hast du dich versteckt? Wo steckst du? Er ist der suchende Gott. Und die größte Sünde kann ihn nicht abhalten davon, dich zu suchen. Das ist eine gute Nachricht, oder? Gott ist nicht der, der sich verbirgt und Angst hat vor deiner Sünde, weil er so heilig ist. Nein, er ist so heilig und darum sucht er den Sünder. Denn er hat dich geliebt, noch da, als du noch Sünder warst. Da hat er dich schon geliebt. Er sucht dich in deiner Sünde, in deiner Distanz zu Gott, die du dir selbst verschuldet hast. Sucht Gott dich. Und das ist sein Wesen. Er macht sich auf. Er geht. Und er sucht auch heute noch Menschen, die in der Ferne sind, die sich von ihm distanziert haben, die Mist erlebt haben in ihrem Leben, die Gott nicht sehen können, die verblendet sind, weil man sieht nur das Leid dieser Welt. Oh, alles ist so schlimm und alles ist so schlecht. Da ist eine Verblendung da, man sieht Gott nicht. Man sieht Gott durch einen Schleier hindurch und man erkennt dadurch nur eine Fratze, die er gar nicht hat. So ist auch Religion in dieser Welt. Es gibt so viele Religionen, alle haben so einen Ismus hinten dran, ja. Buddhismus, Lamaismus und was weiß ich für ein Ismus, ne? Islamismus und diese ganzen Sachen, das sind alles Dinge, die Gott einen vormalen, aber das ist alles so verschleiert, du siehst es nicht. Und selbst das Christentum in all seinen Prägungen, ob das jetzt katholisch, evangelisch oder pfingstlich, freikirchlich, baptistisch, methodistisch, egoistisch oder wie auch immer es ist, ja? All das ist wie eine, kann ein Schleier vor Gott sein und du siehst es nicht, wie sein Gesicht ist. Weil es geht nicht um Religion, es geht bei Gott gar nicht um, und bei ihm geht es gar nicht um irgendeine Denomination, um ein Kirchensystem, um einen ganz krassen Glaubenssatz. Nein, es geht um eine Beziehung mit ihm und Gott sucht dich. Und Kirchen, die sich danach ausstrecken, die erleben ihn auch. Und darum glaube ich, dass Gott in jeder Kultur, sogar fast in jeder Religion erlebbar ist. Wenn du dich auf diesen liebenden Gott einlässt, dann macht er und bricht sich Bahn durch die wirrigen Vorstellungen und dieser Schleier geht weg durch Jesus. Er allein ist der Zugang, der den Schleier wegnimmt und dann kannst du ihn erleben und ihn erkennen, wie er ist. Weil Jesus selbst als lebender Gott, nicht als Religion, nicht als religiöse Figur auf einem Holzkreuz, nein, als Lebendiger, der mitten unter uns ist. Und in dieser Begegnung mit ihm gehen deine Augen auf und du erlebst ihn, seine Gnade, seine Liebe, weil er die Menschen sucht. Gott ist unterwegs, komm und geh mit ihm. Darum geht's. Go, geh mit ihm, denn Gott ist schon längst in Bewegung. Seine Gesinnung war, uns zu suchen in der Sünde, im Schmutz der Krankheit, uns zu berühren, uns zu retten, koste es, was es wolle. Jesus war bereit für dich, egal wie du drauf bist, ob du der größte Sünder bist, der Letzte, der Depp, oder wenn du denkst von dir, ich bin der Coolste und der Beste, was genauso schlecht ist. Er ist da für dich, für dich. Und er gab alles hin am Kreuz, weil er dich liebt. Das ist die Haltung Gottes. Er ist in Bewegung und er geht. Jesus war von Anfang an Gottes Sohn. Er wurde nicht irgendwann zum Sohn Gottes, sondern was wissen wir, was passiert ist? Alle kennen die Story. Maria erlebt es, dass der Heilige Geist kommt und sie schwanger befunden wird vom Heiligen Geist. Jesus ist gezeugt vom Heiligen Geist. Er war von Geburt an der Sohn Gottes. Ja, vom Heiligen Geist gezeugt. Wahnsinn. Und wir sehen, was für eine Weisheit er sogar schon als Kind hat. Ne? Weil irgendwann büxt Jesus mal aus oder sie vergessen ihn in Jerusalem. Die ganze Family ist schon wieder unterwegs woanders hin. Und in Jerusalem bleibt Jesus zurück. Und dann suchen sie ihn und finden ihn. Und dann gehen sie zurück und finden ihn im Tempel. Und er diskutiert da mit den Schriftgelehrten, die sich alle wundern über diesen Jesus. Dieser Jesus als Kind, der wusste schon, wer sein Daddy ist. Der war da schon drin in seiner Berufung. Schon fast, ja. Und er ging da drin und es war Weisheit, ja, da in ihm. Das war nicht zu leugnen, wer sein Daddy ist. Können wir nie, ne? Also wir Kinder können nicht unsere Eltern leugnen. Auch wenn du es gerne willst. Hör mir zu. Selbst wenn du gerne leugnen willst, dass dein Papa oder dass deine Mama deine Eltern sind, dass du von denen abstammst. Selbst wenn du das leugnest, es finden sich doch Ähnlichkeiten und doch Gemeinsamkeiten. Auch wenn du sagst, diese Person hasse ich zum Abgrund tief, weil sie mich so verletzt hat, wirst du entdecken, du wirst dieselben Fehler machen wie dein Vater, du wirst dieselben Fehler machen wie deine Mutter, weil das kannst du nicht leugnen. Natürlich dürfen wir selbst entscheiden, unser Leben in eine andere Richtung, anders weiterzuleben. Wir haben diese Entscheidungskraft, einen freien Willen. Und das ist ja auch was Fantastisches. Aber leugnen kannst du es nicht. Es gibt Ähnlichkeiten. Und so ist auch Jesus, ja, der Abdruck von seinem Vater im Himmel. Und der Himmel, der umgibt uns. Und wir bewegen uns auch im Himmel. Und Jesus bewegt sich auch im Himmel und ist um uns rum durch seine Kraft und durch seinen Geist. Ja. Und dann passiert was. Als Jesus dann circa 30 Jahre alt war, ging er an den Jordan und da kam ein anderer Typ, der hieß Johannes der Täufer. Und der Johannes der Täufer hat gesagt, boah Jesus, du bist es doch. Also er hat das irgendwie erkannt. Der hat es geistlich, sind ihm die Augen aufgegangen, er hat diesen Jesus erkannt. Und was sagt er zu diesem Jesus? Hey, ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Denn du taufst ja mit Geist und mit Feuer. Wieso sollte ich dich taufen? Aber Jesus sagt, nee, mach. Und Johannes der Täufer tauft ihn im Wasser. Und dann passiert was, dass Johannes der Täufer etwas sieht, nämlich, dass der Himmel sich öffnet und der Heilige Geist wie eine Taube, nicht alt, da kam keine Taube angeflogen, ja, sondern wie eine Taube, wie auch immer das aussah, hat sich auf Jesus gesetzt. Und das war der Heilige Geist. Und von dem Augenblick an fing der öffentliche Dienst von Jesus an. Er war schon längst Gottes Sohn, gezeugt durch den Heiligen Geist, ein Kind Gottes, Sohn Gottes. Aber die Kraft Gottes kam erst bei dieser Taufe auf ihn, nach der Taufe auf ihn. Und dann ging es los, der übernatürliche Dienst von Jesus. Dann fing er an, vollmächtig zu verkünden. Dann fing er an, Kranke gesund zu machen. Dann fing er an, Wunder zu wirken. Ja, all diese fantastischen Dinge, die wir sehen in der Bibel. Ganz übernatürlich. Plötzlich ging es los. Und das Wort Geist in der Bibel. Also wenn wir so dieses Wort Geist hören in Deutschland, ich weiß nicht, was du dir vorstellst, so ein Typ, der sich so ein weißes Gewand übergeworfen hat und so Schlitzaugen gemacht hat und der dann sagt. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, wenn du das Wort Geist hörst. Aber das biblische Wort im Neuen Testament heißt Pneuma. Jungs unter uns, ihr wisst, Pneumatik, haben wir schon einmal gehört, der Luftdruck im Reifen, ne? So, oder in irgendeinem, da gibt es so pneumatische Steuerung und so weiter, ne? Da wissen wir, das hat was mit Luft zu tun. Und es heißt auch Luft. Pneuma heißt Luft, Wind. Es kann aber auch Sturm bedeuten. Es hat auch im weitesten Sinne eben etwas Unsichtbares, Geist, aber auch Gesinnung, eine Haltung. Und schon sind wir bei dem Wort Himmel. Denn der Himmel besteht aus Luft. Der Himmel, der uns umgibt. Wir sind jetzt nicht unter freiem Himmel, das wären, wenn wir draußen wären, wären wir unter freiem Himmel. Hier sind wir unter bedachtem Himmel sozusagen. Aber der Himmel ist trotzdem um uns rum. Und wenn die Wolken ganz tief liegen, was passiert dann? Dann haben wir Nebel. So. Und der Himmel umgibt uns, den atmen wir ein. Und der Geist Gottes, er ist hier und er umgibt uns wie die Luft. Das ist ein schönes Beispiel. Wie die Luft. Und wir bewegen uns, wie dieser Tänzer hier auf diesem Bild, die ganze Zeit im Himmel. Und der Geist Gottes, ob dir das bewusst ist oder nicht, er umgibt dich, weil die Luft dich umgibt. Und der Himmel Gottes kam auf Jesus mit seiner Kraft, seiner himmlischen Kraft. Sozusagen mit seiner himmlischen Krone, mit Vollmacht, mit einem Werkzeuggürtel und es ging los in der Kraft Gottes. Jesus hat Menschen inspiriert und begeistert. Jesus hat Menschen erbaut und hat ihnen Mut gegeben. Jesus hat die Religiosität weggenommen und hat die Versklavten in der Religiosität befreit. Jesus hat eine neue Richtung gegeben. Jesus hat geheilt und befreit. Er hat die Kranken berührt. Jesus hat Menschen satt gemacht durch Wunderwirkungen. Er hat den Vater offenbart. Jesus hat so vieles getan. Und er hat seinen Jüngern gesagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Das hat er in Matthäus 10, Vers 8 gesagt. Was für eine krasse Auftrag. Wahnsinn. Was verlangt denn der, was sagt denn der Jesus da? Wir sollen es auch so machen, wie er es gemacht hat. Seine Jünger sollten es auch so machen, wie er es gemacht hat. Das ist doch eine krasse Sache. Und dann natürlich auch diesen Vers, die andere Variante, die wir vorhin gehört haben, diesmal aus Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Macht Nachfolger, die genauso unterwegs sind. Bildet sie aus. Macht Jünger, macht Nachfolger, macht Azubis. Und wenn du das im Griechischen so ein bisschen anguckst, heißt es nicht, geht mal hin und macht es mal, sondern es heißt eher hingehend, wenn man es gut übersetzt, hingehend, taufend im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist nicht eine einmalige Sache, jetzt geht mal hin und tauft einmal im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist auch keine Taufformel. Sondern es ist ein Auftrag, während ihr unterwegs seid, während ihr geht, sollt ihr das machen. Eben im Namen des Vaters taufen. Was bedeutet das? Taufen, wissen wir, heißt untertauchen, platsch so richtig rein. In den Vater rein, das heißt ihn bekannt machen. Jetzt möchte der Vater im Himmel eine Beziehung mit dir starten. Und du kannst sein Kind werden, wenn du Ja sagst. Er liebt dich, er sucht dich. Das ist die Taufe des Vaters. Und dann die Taufe des Sohnes, es ist die Taufe im Wasser. Warum? Weil wir im Namen Jesus dann auch getauft werden. Da dürfen wir auch die Dreieinigkeitsformel nehmen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, diese Wassertaufe. Und das heißt, ich gehöre jetzt fest zu Jesus Christus. Zu ihm, er ist jetzt mein Herr. Und die dritte Taufe, die Taufe im Heiligen Geist, geht hin, tauft im Heiligen Geist. Das heißt, dieses Feuer, das ihr habt, gebt weiter. Das, was auf Jesus war, der Heilige Geist, der wie eine Taube auf ihn herabkam, das können wir weitergeben. Das ist ein Auftrag. Nachfolger machen, die so werden, wie ich bin und wie ihr dann seid. Hingehen, taufend. Das ist der Auftrag. Ich habe mich manchmal gefragt, Jesus, warum bist du nicht auf der Erde geblieben? Das wäre doch so schön. Oder? Das wäre doch so schön, wenn Jesus geblieben wäre und da sich in Jerusalem auf den Thron gesetzt hätte, für Ordnung gesorgt hätte. Da hätte man einen Ort gehabt, wo man hingehen kann, wo man weiß, das ist die Quelle, das ist richtig gut und da wird man gesund, da wird man heil, da wird man gerade gemacht in seinem Denken. Wow, das wäre doch stark, oder? So ein Thron, so ein König, wo du weißt, da gehst du hin und alles ist gut. Warum bist du denn nicht geblieben? Jesus hat da irgendwie anders gedacht. Er hat nämlich noch einen anderen Auftrag gehabt, da kommen wir gleich dazu. Aber hier in Johannes 16, 5 bis 11 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sag euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Oder andere Übersetzung, überführen. Jesus sagt, ich werde weggehen. Er hat nämlich noch einen anderen Auftrag gehabt. Er hat einen Auftrag gehabt, an dieses Holzkreuz zu gehen, zu sterben für dich und für mich und unsere Schuld und Sünde zu sühnen ein für alle Mal. Und dann ist er aber nicht tot geblieben, er ist auferstanden und er lebt. Und er hat dann gesagt, er sendet seinen Geist oder diesen Ratgeber. Da steht im Griechischen das Wort Parakletos. Das heißt Begleiter, Ratgeber oder Beistand, der beisteht. Der Heilige Geist, den er versprochen hat. Und noch einen zweiten Vers, der auch in diese Richtung geht, Johannes 14, 16 bis 18. Und da sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Das ist doch mal was Starkes. Jesus bleibt nicht da als Person, als Mensch irgendwo auf einem Thron in Jerusalem, wo du dann hinpilgern kannst. Nein, er kommt ganz persönlich durch seinen Heiligen Geist. Zu wem? Zu dir. Das ist sein Wunsch. Er will zu dir kommen. Mit seinem Thron, mit seiner Kraft, mit seiner Herrschaft in dein Leben rein. Bei uns und in uns. So wie Jesus gezeugt wurde vom Heiligen Geist, möchte er dich lebendig machen und zeugen etwas in dir durch seinen Geist, dass du ein Kind Gottes wirst, so wie Jesus Sohn Gottes war. Somit wirst du eine Schwester, ein Bruder von Jesus. Hammer, oder? Ganz automatisch, wenn du Jesus dein Leben gibst, passiert etwas in dir drinne und du wirst versetzt. Da ist etwas, passiert etwas. Wir nennen das Neugeburt. Ja, warum? Weil etwas Neues gezeugt wurde, kommt etwas Neues zur Geburt in dir. Und du wirst ein Kind von Jesus selbst. Das finde ich stark, weil wir dann richtig zu ihm dazugehören. Wir sind dann eine Family und er sagt, ich bleibe bei euch und ich werde in euch sein und ich selbst komme zu euch. Vorhin hat er gesagt, ich sende euch. Jesus selbst sendet den Heiligen Geist. Er ist es, der tauft mit Geist und Feuer. Das ist seine Gesinnung, seine Go-Gesinnung. Und er sagt, ich komme mit dem, was ich habe in euer Leben, mit meiner Gesinnung, mit meiner Kraft. Und so wie ich alles hingegeben habe, seid ihr dann fähig und powerful, auch alles hinzugeben. Das können wir nämlich nicht aus unserer Kraft. Und wollen wir auch oft nicht. Es widerstrebt uns, alles zu geben. Warum? Weil wir eine andere Gesinnung haben. Aber Jesus möchte seine Go-Gesinnung in dich hineingeben. Hinein in diese Welt. Da, wo du lebst, sendet er dich hinein mit seiner Gesinnung. Ich komme zu euch. Wow. Apostelgeschichte 1, 4 bis 9. Das kann man fast sagen, das waren die letzten Worte Jesu auf der Erde. Stimmt das? Nicht ganz, weil er ist ja hier. Das heißt, Jesus ist gar nicht fort, er ist ja hier, er kam ja. Er ist hier unter uns, mitten unter uns durch seinen Geist und er redet ständig. Aber als er noch so leibhaftig auf der Erde herumgewandelt ist, waren das die Abschiedsworte zu seinen Jüngern. Und das finde ich stark, was er da sagt. In der Apostelgeschichte 1, 4 bis 9. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her?
Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sachen, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und in eine Wolke nahm ihn auf und vor ihren Augen weg. Die Jünger haben da richtig geglotzt. Wir haben gewusst, was ist ihnen jetzt passiert. Wahnsinn. Jetzt ist er aufgefahren in den Himmel. Aber er hat gesagt, ihr sollt hier warten, bevor ihr losgeht. Geht nicht in eurer Kraft. Geht nicht, ohne dass ihr den Beistand habt. Ohne dass ihr diese Kraft Gottes habt. Geht nicht ohne den Heiligen Geist. Sonst was passiert, wenn die Klappe oben zu ist? Kommt nur Qualm raus, ja? Wir verpesten das ganze Umfeld. Wenn du ohne den Heiligen Geist gehst, verpestest du dein Umfeld. Da kommt Qualm raus. Ja, mach oben auf. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst ihn, damit das Feuer in dir angeht. Und er sagt, das wird kommen. Und er wartet darauf. Wartet darauf. Geht nicht vorher. Und dann haben die Jünger nicht gepeilt. Was meinst du denn dann damit? Was passiert denn dann? Ja, wirst du dann dich auf den Thron setzen, so wie wir das die ganze Zeit von dir erwartet haben? Wirst du das Reich wieder herrschen? Was passiert denn dann? Und dann sagt Jesus, es geht euch eigentlich gar nichts an. Aber was ihr wissen müsst, was passiert, was diese Taufe im Heiligen Geist ist, was versprochen worden ist, erklärt er hier, indem er sagt, ihr aber, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, hier in eurer Stadt, in eurer Umgebung, im ganzen Land und bis an die Enden der Welt. Denn diese Go-Kraft kommt in euer Leben. Go, es geht los. Und das war's, was Jesus erklärt hatte. Spannend. Denn erst wenn deine Fackel brennt, kannst du andere anzünden. Und genauso wie Jesus, obwohl er gezeugt wurde vom Vater, ja, brauchte er auch diesen Moment, dass der Heilige Geist auf ihn kam, wo sein Dienst losging. Und so sollten die Jünger genau Jesus als Vorbild nehmen und warten, bis der Heilige Geist auf sie kam. Und er kam, wir wissen es, zu Pfingsten mit großer Kraft und mit großer Power. Und dann ging es los. Du bist schon Kind Gottes. Du hast eine echte Neugeburt erlebt. Du kennst die Stimme des Vaters. Aber du sehnst dich nach dieser Fackel. Du sehnst dich nach dieser Kraft, die nicht selbst weg ist. Es geht nicht darum, Halleluja, schöne Lieder zu singen. Was für tolle Gaben ich doch habe vom Heiligen Geist. Ja, es sind keine Selbstzweck. Sondern es hat was mit dem Go zu tun. Gott schenkt das als Werkzeugkiste, eine Werkzeugkiste seines Geistes, voll mit Fähigkeiten, um Menschen vollmächtig weiterzusagen, vollmächtig zu dienen, um die Kraft Gottes, so wie Jesus gelebt hat, in meinem Umfeld zu leben, Stück für Stück für Stück. Ist das stark? Ich finde das stark. So brauchen wir das auch. Na? Ein Soldat, der braucht Material, um im Krieg zu sein, oder? Ein Helm, der braucht gute Kleidung, der braucht ein Gewehr oder andere, ne, um sich verteidigen zu können. Das ist etwas, was er anlegen muss. Oder ein anderes, vielleicht ein Bauarbeiter, ein Handwerker, der braucht einen Helm, eine Bohrmaschine in der Hand, eine Schippe und die ganzen Sachen. Sonst stell mal so einen Bauarbeiter bloß in Unterhose auf den Bau. Was wird denn der groß machen? Nicht viel. Ja? Wird sich überall ein Spreisel reinziehen. Und genauso möchte Gott dich anziehen mit seiner Kraft. Deswegen kommt er auf uns. Er möchte dir Kraft geben. Er möchte dir Schutz geben, Helm geben, Utensilien geben, einen Spaten geben, damit du losgehen kannst. Manchmal haben wir Angst, wenn der Heilige Geist kommt, weil er ist ja unsichtbar. Und wenn er kommt, dann liegt es nicht in unserem Ermessen, was er denn jetzt dann auch wirklich tut. Als zu Pfingsten kam der Heilige Geist wie ein Brausen. Und dann ist da was passiert, dass sie alle anfingen, in anderen Sprachen zu sprechen. Die haben den Mund aufgemacht und das Feuer wurde immer kräftiger. Ja. Da passierte was. Wollen wir das, dass der Heilige Geist kommt in mein Leben, in unser Leben und da was wirkt, was mir vielleicht fremd ist und anders ist, was nicht in meiner Macht steht, was er dann mit mir tut? Aber wenn du Jesus kennst, dann wirst du wissen, das, was er tut, ist gut. Selbst wenn das nach außen ein bisschen komisch mal aussieht. Ja. Aber was er tut, ist richtig gut. Ihr werdet Kraft empfangen, damit wir von Jesus weiter sagen können, es weiter leben können, dienen können. Ich will diese Kraft ganz neu empfangen. Bevor wir losgehen, bevor wir die ganze Predigtreihe Go ausbreiten, geht es darum, er geht zuerst und er kommt zu dir und er möchte dir in dir den Go-Knopf drücken. Ja, er möchte dich erfrischen und er möchte dich ermutigen und er möchte dir Kraft schenken. So, Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du gesagt hast, dass du es bist, der mit Geist und mit Feuer tauft. Du bist es, der geht, der diese Gegesinnung hat. Wenn du hier bist und du kennst diesen Jesus noch nicht, hab keine Angst vor ihm. Er verlangt nicht irgendwelche Dinge von dir, die du gar nicht tun willst oder gar nicht tun kannst. Er liebt dich, wie du bist. Und du kannst einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr und du wirst ihn kennenlernen und du wirst diese unendliche Liebe Gottes in deinem Leben kennenlernen. Aber ich möchte dich heute fragen, wenn du hier bist und du sagst, ja, ich brauche neues Feuer von Gott, eine neue Erfrischung von ihm. Ich brauche diesen Heiligen Geist, ich brauche diese Kraft. Dann steh jetzt auf.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.